Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 vom Was denkst du denn Podcast? Mein Name ist Nora Hespers.
Und ich bin Rita Molzberger.
Wir haben eine E-Mail bekommen von Christoph Krenz, bei Twitter als @KielesCalling bekannt. Und der hat geschrieben, sprecht doch mal übers Glücklichsein. Und hat uns dazu einen Comic geschickt von The Oatmeal. Und da geht es halt darum, dass sich der Zeichner, der Comiczeichner damit auseinandersetzt, was heißt das eigentlich glücklich sein? Und er findet sich in diesem Glücklichsein nicht so richtig wieder und sagt, naja, wenn dich jemand fragt, bist du glücklich? Und du kannst das nicht richtig beantworten, dann bist du für diese Person automatisch unglücklich. Das heißt, das ist so ein binäres System aus glücklich sein und unglücklich sein. Und alles, was dazwischen ist an Zuständen, die man haben kann, zählt irgendwie nicht. Und was ihn daran so stört, ist, dass dieses glücklich sein als ein Zustand beschrieben wird, bei dem man etwas erreicht hat. Also man hat dieses Glücksgefühl erreicht und dann ist das ein konstanter Zustand und man läuft mit einem Dauergrinsen durch die Welt. Und wenn man da nicht ist, dann ist man automatisch definitiv depressiv. Also weil das kann ja gar nicht anders sein. Also in so einer Schwarz-Weiß-Welt ist das so und er schreibt halt auf, wie er sich in verschiedenen Zuständen fühlt, zum Beispiel wenn er Sport macht, wenn er arbeitet und dass das für ihn eben keine konstanten Glücksgefühle sind und dass auch am Ende nicht unbedingt ein Glücksgefühl steht, sondern was anderes. Und was das sein kann, darüber reden Rita und ich heute einfach, weil ich mich in diesem Comic total gut wiederfinde. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Ja, ging mir auch so. Vor allen Dingen an der Stelle, wo diese Zuschreibungen von außen so aufgespießt werden, ne? Wie andere sehen, ob man glücklich sei oder nicht. Während man selbst ja meistens gar nicht so richtig Zugriff darauf hat, wie man sich jetzt genau fühlt. Da muss man ja erst nachdenken häufig und kann das gar nicht so spontan beantworten. Das ist ja auch was er aufnimmt und in diesem Comic verarbeitet, während andere sich schon sicher sind, sagen zu können, ja, du bist jetzt so und so.
Mhm, genau, stimmt. Und das Ding ist halt auch, ich glaube, im Englischen und Amerikanischen ist es ja sowieso sehr gängig zu sagen, how are you? Also wie geht's dir? Und man sagt, ja, super, alles großartig und so. Und ich finde ich stelle die Frage, wie geht's dir? Ganz oft nicht, was mich zum Beispiel zu einem sehr unhöflichen...
Weil es dich nicht interessiert?
Nee, weil ich irgendwie anders rezipiere, wie es jemandem geht. Also das stelle ich fest im Gespräch mit dir. Okay. Das frage ich dich nicht, weil zum Beispiel, wenn mich sowas jemand fragt, kann ich das nie beantworten, weil, wie geht's mir? Ich habe nicht diesen... Also von welcher Warte aus, ja? Willst du fragen, wie es mir jetzt gerade in diesem Moment geht? Oder wie ist es dir ergangen, so in der letzten Woche? Oder was? Ich weiß nicht, was du von mir wissen willst. Und ich weiß auch nicht, wie ich dir antworten kann, ohne oberflächlich zu sein. Und ich einfach nur zu sagen, ja gut, und dann weiß der andere aber auch immer noch nicht mehr, sondern einfach nur so, was ist denn gut?
Also ja, wenn man das als Sozialgeräusch nimmt, geht es ganz einfach, weil dann ist die einzig richtige Antwort, ja, ganz okay oder gut. Ne? Ja. Und dann ist es aber auch nicht mehr als eine Gesprächseinleitung. Wenn man das als Frage ernst nimmt, dann, das kenne ich auch, müsste man ja dezidiert antworten und dann ist der andere auch häufig verwirrt. Also wenn man dann kurz nachdenkt und sagt, warte, gestern hatte ich schlimmen Kopfschmerz, heute ist es besser und ich habe auch schon ein Glas Wasser getrunken, als ich sehr durstig war. Insofern war das ein schöner Moment und ich glaube, es geht mir insgesamt 3+, dann ist das keine Antwort, die erwartet wird.
Aber das Ding ist, ich komme halt mit diesen Antwortgedöns komme ich überhaupt nicht zurecht.
Aber die kann man einfach auswendig lernen.
Ja, aber mir bringt das nichts, weißt du?
Ja, das weiß ich wohl gut aus eigener Erfahrung, aber mir bringt das auswendig lernen was. Also zu funktionieren in einer sozialen Situation, das bringt uns ja schon in die Mitte des Themas, das kann einen ja leichter durchs Leben bringen. Ob einen das jetzt glücklich macht, ist eine andere Frage.
Ja, aber ich stelle doch keine Fragen, wenn ich nicht wirklich eine Antwort wissen will. Mir ist das abstrus. Also ich bin da bin ich vielleicht ein bisschen autistisch, so. Aber das ist so, wenn mir jemand eine Frage stellt, dann habe ich das Gefühl, der möchte darauf auch eine ehrliche Antwort haben. Und wenn ich eine ehrliche Antwort geben soll, dann muss ich das sehr differenziert tun bei der Frage, wie geht es dir?
Ja, natürlich. Aber ich kann natürlich auch 212 Mal die Erfahrung gemacht haben, ach so, das war gar nicht als Frage gemeint, Entschuldigung, ich habe es falsch verstanden. Es war nur eine Gesprächseröffnung.
Ich weiß, wo das funktioniert. Dann,
ja, ich lerne das dann auswendig. So. Also so Konventionen, auch, die man nicht oft braucht, die finde ich viel schwieriger. Also
aber ich kriege den Impuls nicht unterdrückt, eine ehrliche Antwort darauf ach geben so zu wollen, weißt du?
Ja.
So. Und bevor ich jemand, ich weiß, wie
da hilft ein gesundes Desinteresse am Menschen. Wenn man gar nicht will, dass es eine gelingende Begegnung wird, dann ist einem das egal.
Ich glaube, viele Leute sind auch wirklich verstört, wenn ich ernsthaft auf die Frage antworte, ja, wie geht's dir, weil sie es eigentlich gar nicht wissen wollen.
Ja, ja.
Aber dann denke ich immer, warum fragst du denn sowas?
Ja, wenn mach doch. Kannst ja gegenfragen. Warum willst du nicht wissen?
Wirklich, wie geht's dir? Ist immer das Letzte, was ich in eine E-Mail einfüge. Also ich schreibe erst, was ich will. Und als Letztes denke ich, oh, du musst ja vorne noch rein.
Habe ich das
wie
vergessen?
Wie geht's dir eigentlich? Ja. Ich hoffe, alles ist in Ordnung.
Ja, wobei, wie geht's dir ja auch wirklich so eine konventionelle Frage ist, wenn man aber fragt, bist du glücklich? Das tut man auch nicht bei einfachen Bekanntschaften. Ich glaube, das gehört irgendwie in Freundschaften.
Das ist eine intimere Frage.
Das ist sehr intim und das erfordert auch eine Antwort. Oder bist du fröhlich auch? Also man kann ja fragen, ob glücklich und fröhlich auch dasselbe ist. Das ist ja sowas, womit er hadert, dass das häufig
ich
in eins gesetzt
damit
wird.
Ich auch tatsächlich.
Finde ich auch falsch. Also warum soll man das in eins setzen? Dann bräuchten wir nicht zwei Wörter dafür. Das ist kein Synonym. Also fröhlich zu sein, das, was er mit Dauergrinsen beschreibt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auch kulturell geprägt ist, ob so eine Dauergrinsgesellschaft vielleicht in manchen Teilen Amerikas auch, also wo es sehr um Konventionen geht.
So ein bisschen hat man das Gefühl,
nochmal andere Traditionen hat als jetzt, man sieht die Gänsefüße nicht, aber alteuropäisch ist es eigentlich nicht, dass man immer lächeln muss und immer fröhlich sein muss. Und dass man das identifiziert mit glücklich sein, das finde ich auch ein Stück weit absurd. Warum?
Ja, das Ding ist halt, be lucky heißt ja eigentlich Glück gehabt haben, sozusagen. Also man ist aus einer Situation irgendwie glimpflich davongekommen. Das ist so ein bisschen lucky und be happy ist ja wirklich eher fröhlich sein. Ne?
Ja, genau.
Und das ist ja für uns auch so ein Übersetzungsding. Ne? Also das, was die mit glücklich meinen, ist nicht mit lucky zu übersetzen, sondern mit happy, also Happiness eigentlich. Und ich bin früher mal gefragt worden tatsächlich, ich war jeden Tag im Reitstall, so wie heute eigentlich ja auch, und bin gefragt worden, macht ihr Reiten Spaß? Und ich konnte darauf nicht antworten, weil für mich ist Spaß der Moment, wo man überschäumt vor Glück und total fröhlich ist und die ganze Zeit lacht und gackert und weiß ich nicht. Und das mache ich natürlich nicht, während ich reite.
Aber macht es dir Freude?
Es macht mir auch mal Freude, ja, na klar. Also es macht auch Freude, aber es ist auch kein Dauerzustand, sondern es ist einfach so, für mich war das etwas, das zu meinem Leben zwingend dazugehört und das ich vermissen würde, wenn es nicht da wäre. Aber ich sitze deswegen nicht die ganze Zeit dauergrinsend auf dem Pferd, sondern ich bin dann beschäftigt, also
ja, na klar. Ne,
in der Form.
Ja,
so.
Ja.
Aber das ist nicht, also Spaß wäre mir... Ja, nee, Spaß habe ich irgendwie, wenn ich auf der Achterbahn im Phantasialand sitze. Oder
oh, habe
so.
Ich dezidiert hab ich keinen Spaß. Ja, die anderen auch nicht.
Ja, oder keine, ich weiß.
Ja, klar, also ich finde diese begrifflichen oder meinetwegen auch nur sprachlichen Unterscheidungen total wichtig in dem Thema. Und das ist ja nicht nur Englisch und ein Übersetzungsproblem, sondern hat ganz lange Begriffsgeschichte. Im Lateinischen zum Beispiel gibt es die, das ist eine Folge für alle Beatis und Felicitasse, die Beatitudo und Felicitas und Fortuna ist das ist jetzt für die Fußballvereine. Das ist dann so dieses Glück im Sinne von glückliche Wendung und Schicksal, meinetwegen Würfelglück oder sowas. Aber Lebensglück, glücklich sein im Sinne von auf langfristige Lebensziele hin ausgerichtet, das ist ja ganz was anderes. Und das zu unterscheiden ist, glaube ich, total sinnvoll und auch die Fragen danach anders zu stellen. Also
ja, ich weiß auch nicht, ob das immer ein Zustand ist, den alle wirklich gleich empfinden. Mhm. Also so das Ding ist halt, welchen Zustand möchte ich eigentlich erreichen? Am Ende freue ich mich natürlich, wenn ich einen Zustand von Zufriedenheit habe sozusagen, also keine Wünsche habe. Auf der anderen Seite ist keine Wünsche haben auch echt langweilig.
Aha,
so.
Die Nora ist Stoikerin. Interessant.
Bin ich?
Ja, also es gibt unterschiedliche philosophische Schulen, die das Glück natürlich auch voll unterschiedlich definieren. Und die Stoa würde sagen, der Zustand, den wir erreichen wollen, ist die Ataraxie, die Leidenschaftslosigkeit. Also frei zu sein von Begehren und frei zu sein auch von positiven wie negativen, also Hoch- und Niedrigstimmungen, sondern so eine Gleichförmigkeit, das kann man mit Zufriedenheit
übersetzen. Ja, das wäre halt langweilig am
übersetzen.
Ende des Tages. Ne?
Ja, was ist an Langeweile so schlimm?
Ja, das wäre nicht mein, das ist nicht so, also das wäre das, was ich als Zustand sozusagen erstreben würde, aber wäre ich in dem Zustand, wäre er nicht mehr erstrebenswert sozusagen. Ja, dann wäre das so, dass ich denke, so jetzt sind wir an dem Punkt, wo es langweilig wird. Wo kann ich denn nochmal ein Glas umschmeißen, damit jetzt hier mal wieder Leben in die
Bude
kommt?
Es gelingt dir bestimmt.
Tatsächlich bin ich jemand, der sein Leben an solchen Stellen immer chaotisiert und zwar selber. Also auch nicht immer schlau, aber immer so.
Aber insgesamt ist das schon sehr schlau. Ich mache das ja, zum Beispiel das auch, dass ich Chaos mache, um aufräumen zu können, weil mich das nachher so glücklich macht, wenn ich aufgeräumt ist.
Macht es dich glücklich oder zufrieden?
Es macht mich dann tatsächlich einen Moment lang glücklich. Es macht so eine innere Ruhe, die ich als Glücksempfinden, aber auch nicht das, die einzige Art von Glücksempfinden apostrophieren würde. Und natürlich ist auch die Ataraxie nicht die einzige Form, wie man Glück definieren kann. Gibt es ja ganz viele von. Und das, was in dem Comic beschrieben ist, das hat mich direkt erinnert an Aristoteles, an das Ergon-Argument. Das kennen bestimmt einige auch. Das ist ganz berühmt geworden. Das ist aus der nikomachischen Ethik, direkt auch aus dem ersten Buch. Und es geht eigentlich darum, Ergon ist so die essentielle Funktion oder Aufgabe, die etwas hat. Und wenn die erfüllt wird, postuliert Aristoteles, dass das eine Form von Glück ist. Also wenn es eine Wesensbestimmung gibt, und da setzt es sich übrigens vom Existenzialismus ab, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben. Also hier geht Essenz vor Existenz, während das im Existenzialismus andersrum gedacht ist. Wenn das erfüllt ist, dann stellt sich so ein Lebensglück und eine Ruhe ein, die ja als glücklich sein übersetzt werden kann. Das ist sein Argument. Und das Glück des Menschen, danach fragt er dann halt. Also was ist denn unsere eigentliche Bestimmung, damit wir herausfinden können, ja, was ist denn das Richtige für uns und wie sollten wir das Leben einrichten, sozusagen, damit wir möglichst oft diesen Zustand erreichen. Das finde ich eine spannende Frage. Und dann geht es eben nicht darum, zu lächeln, zu lachen oder irgendwie fröhlich oder überschäumend zu sein, sondern ja, die Dinge, die ich als Mensch gut kann, zu erfüllen und gut zu erfüllen übrigens. Da sagt er dann, ne? Ein Gitarrespieler ist das eine, aber ein Gitarrespieler, der hervorragend Gitarre spielt, das ist natürlich eigentlich das, was man will. Also möglichst gut das zu machen, was man machen kann und das macht glücklich. Und in dem Comic kam das, glaube ich, vor, wenn er beschreibt, so wie er arbeitet, wie er Comics produziert. Ja, genau. Das ist ganz witzig, ne? Einen Comic darüber zu machen, wie man das macht. Und ich hätte dann gesagt, das ist so ein Zustand von Glück. Kann sein, dass man dabei nicht grinst oder total verloren ist oder wirklich so ja, abgeschottet von der Welt und sich gar nicht groß verbunden fühlt, aber das kann auch ein Glücksmoment sein.
Nee, das ist so ein angefülltes, ich finde, das ist so nicht Glück, das ist nur eine Erfülltheit. Und ich meine, wenn ich mir jetzt Erfüllung vorstelle, also sozusagen als, ich hab ein Glas und da kann ich ja alles Mögliche reinfüllen, ne? So, und für ihn ist sozusagen diese Erfüllung in diesem Comic und das, für mich ist es ähnlich, da kommen halt ganz viele Emotionen zusammen, sozusagen, ja? Das heißt, während man sich an was abarbeitet, erreicht man den Punkt, an dem man verzweifelt, an dem man alles hinschmeißen möchte, an dem man nochmal von vorne anfängt, an dem man das Ende nicht sehen kann und trotzdem immer weitermacht und weiter leistet und auch, keine Ahnung, schwitzt und riecht, sagt er, und dann auch nicht isst oder nicht trinkt, weil man einfach das gewünschte Ziel sozusagen erreichen möchte. Und dafür macht man das auch über Blut, Schweiß und Tränen sozusagen. Mhm. Das füllt man alles da rein. Und erst am Ende sozusagen, wenn das Werk fertig ist, dann hat man, wenn es gut gelaufen ist, am Ende so ein Gefühl von Zufriedenheit oder Erfüllung gefunden. Also auch im Prozess sozusagen Erfüllung gefunden, auch wenn das nicht immer ein schöner Prozess ist.
Ja, aber selbst wenn, man muss das ja mal ehrlich denken, auch aus eigener Erfahrung, vieles kommt ja nicht zum Ende. Das wird nicht, kein, ja, ich spreche von mir, also das wird kein Werk draus, mit dem man je zufrieden wäre. Und dem Prozess dann trotzdem noch irgendwie sowas wie Sinn zuzuweisen oder das Narrativ einzubinden in die Lebensgeschichte und zu sagen, naja, das ist aber das, was ich gut kann und ich habe es gemacht und das gehört zu mir. Da gehört einiges zu, also darüber nicht unglücklich zu werden.
Absolut, also aber das ist trotzdem was, also selbst wenn es dich unglücklich machen würdest, würdest du es trotzdem tun. Also, genau. Und dann wäre aber auch dein Unglück sozusagen oder deine Depression oder was auch immer, also manche Leute sind ja auch glücklich darin, ihre Ziele nie zu erreichen.
Ja, genau.
Das ist sehr ähnlich, ne? Ich habe schon so eine Vorstellung davon, wo mein glücklicher Zustand wäre. Ich wüsste aber, mir wäre einfach unglaublich schnell auch unglaublich langweilig in diesem Zustand, weil einfach nichts mehr passieren kann. Es geht nicht mehr nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Der Überraschungsmoment fehlt, das Scheitern fehlt, das Ziele verfolgen. Es fehlt einfach eigentlich alles, woran ich mich gerne abarbeite. Und dieses, er ist beschäftigt. Ja, er ist nicht glücklich, er ist beschäftigt und das findet er einen guten und erstrebenswerten Zustand. Und ich glaube, darin kann ich mich zum Beispiel sehr gut wiederfinden.
Also, ja. Also die Definitionen oder vielleicht die Versuche, Glück zu denken, die changieren auch immer zwischen verschiedenen Polen, ist mir aufgefallen. Ich habe mir nochmal so verschiedene Schulen angeguckt und dann ist mir aufgefallen genau das. Also manches ist eher vita activa, manches ist vita contemplativa ausgerichtet. Also ein eher ruhiges, beschauendes Glück oder ein Glück in der Aktivität, in der Tätigkeit zu suchen. Oder auch in einem Mittelzustand zwischen beiden. Natürlich gibt es das auch. Ne? Oder dass man sagt, es ist gar nicht entscheidend, ob man tätig ist oder kontemplativ, sondern ob es ein äußeres Glück ist, das man mit Gütern erreichen kann, mhm, oder ob es ein inneres Glück ist, das man irgendwie über Werte, Tugendethik oder sowas erreicht. Oder die Unterscheidung diesseitig und jenseitig, also ob man das im jetzigen Leben erreicht, ja, oder ob man das Glück woanders hin verlagert. Das ist auch so eine Unterscheidung, die immer mal wieder vorkommt.
Um die Leidensfähigkeit im Leben zu erhöhen, ja, sozusagen.
Und ganz wichtig fand ich, also das ist so meine Hinsicht, die mich am meisten interessiert, ist das momenthaft oder ist das auf lange Zeiträume gedacht? Hm. Ich finde, Zeit ist so ein ganz entscheidender Faktor, den man schnell übersieht. Ob Glück im eigenen Leben, die eigene Lebensspanne ist ja auch wieder proportional zu anderen Zeitspannen zu sehen, also Lebenszeit und Weltzeit, wie gehören die zusammen und was ist überhaupt Zeit? Also, mhm, ja, Riesenthema natürlich. Und kann ich dann über lange Zeiträume glücklich sein in meinem Leben oder bedeutet Glück auch, diese Proportion zu verstehen, dass mein Leben ganz klein ist im Hinblick auf anderes und macht mich das unglücklich oder glücklich, ist dann die nachrangige Frage. Und wie sind diese glücklichen Momente, wenn ich sage, das ist immer nur momenthaft, wodurch sind die gekennzeichnet im Gegensatz zu anderen Momenten und auch im Hinblick auf die Lebensspanne. Und ja, was du mit Langeweile beschreibst, ich glaube, wir haben das auch schon mal angerissen, mhm, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Ich kann total mich halt in einer Situation langweilen, mal so momentweise 5 Minuten, weil der Zug zu spät kommt, das ist undramatisch für Menschen. Ja. Aber existenzielle Langeweile, wo dieses Spannungsverhältnis von Zeit, dieser Bogen, in dem ich mich normalerweise wahrnehme, nämlich als im Moment seiend, aber eine Vergangenheit habend und eine Zukunft habend, wenn einem das flöten geht im Empfinden und man nur im Hier und Jetzt ist, das wird zwar immer gepriesen als Flow-Empfinden, absolut, und als ganz toll, ja, und Muße, aber das kann auch furchtbar sein, wenn dann nämlich so eine Abwesenheit von Sinnempfinden dazu kommt.
Genau, das frage ich mich tatsächlich immer. Alle die, die im Hier und Jetzt sind, man kann ja nicht verleugnen, dass es Vergangenes gibt und man kann ja auch nicht verleugnen, dass Zukünftiges passieren wird. Ich kann schon die Haltung verstehen zu sagen, naja, man soll sich nicht so viele Zukunftssorgen machen im Sinne von, klar, muss man bestimmte Vorkehrungen treffen, aber das heißt halt nicht, dass man sich nur auf die Zukunft richtet oder auch nur in die Vergangenheit, dass man das hier und jetzt halt mitlebt, das, oder miterlebt, also aktiv anwesend ist sozusagen, wenn Dinge im Hier und Jetzt passieren, ohne gleich zu denken, das war und da das wird. Das kann ich schon verstehen, aber ich finde das auch, das als Purismus zu sehen, empfinde ich als schwierig. Und dann finde ich, gibt es ja auch noch so Geisteshaltungen dem Leben gegenüber. Also bin ich jetzt eher jemand, der optimistisch ist oder jemand, der pessimistisch ist? Und wo kommt das her? Also natürlich
da kommt die Gläserfrage wieder. Ne?
Ja, aber das Ding ist halt natürlich, ne, werde ich mit Optimismus geboren? Kann ich Optimismus herstellen? Ist jedem Menschen denn zu eigen, eine positive Sichtweise auf das Leben zu haben? Oder ist es einigen Menschen auch nicht möglich? Mhm. Ja, weil sie einfach so nicht veranlagt sind. Ich finde, das sind Fragen meiner Meinung nach, die bis jetzt gar nicht geklärt sind, von denen aus aber so eine Normalität definiert wird, die vielleicht für einige gar nicht erreichbar ist, oder?
Ja, entweder das, also es wird auf Normen festgelegt, denen man dann entspricht oder nicht. Oder man begnügt sich mit der Antwort, das ist für jeden unterschiedlich, ne, wie jemand glücklich ist. Kann man natürlich sagen, ja, weiß ich nicht, wie jemand anders glücklich ist, das ist hoch individuell, aber es ist auch keine befriedigende Antwort. Wir suchen ja danach, wie kann es zum Beispiel, ja, wenn man es auf das große Glück der Masse rechnen will, es gibt ja Haltungen, die das tun, wie kann es vielen Menschen gut gehen, wie können Menschen glücklich sein? Als Wesen ist die eine Frage, aber auch in ihrer Existenz möglichst viele gleichzeitig. Und da lohnt schon die Frage über den Individualismus hinaus. Mhm. Man kommt da auch nie ran. Wie, ich kann ja nur beschreiben, wann es mir gut geht, das habe ich mich übrigens auch gefragt, wann würde ich sagen, mir geht es gut, ich bin glücklich, ich bin fröhlich. Ob das tatsächlich immer so ist, ob das meine Zuschreibungen sind und ob ich die dann in Worte gefasst kriege, ist noch die nächste Frage.
Die Frage ist ja auch, gilt es für dich oder gilt es für dich im Verhältnis zu, ja, genau, der Gesellschaft zum Beispiel, in der du lebst? Ja, ne? Genau. Also natürlich jetzt zu sagen, ich wäre unglücklich in einer Situation, in der ich gesund bin, in der ich Essen habe, Kleidung habe, Arbeit habe, Anerkennung bekomme von der Gesellschaft und, zu sagen, mir geht es nicht gut, wäre ja auch einfach nicht richtig. Trotzdem kann ich mich subjektiv gerade zum Beispiel niedergeschlagen
fühlen. Du darfst unglücklich sein.
Genau, ja. Richtig. Ne? Also trotzdem kann man halt das alles wissend sagen, ich fühle mich nicht gut oder ich fühle mich nicht glücklich, weil was auch immer fehlt. Also oder vielleicht ist es kein Mangel, vielleicht ist es ein Zustand, irgendwas, worin man eingebunden ist oder ein Schicksalsschlag oder was auch immer. Ja. Deswegen, das, auch da an der Stelle ist schon wieder, wie beantworte ich die Frage, wie geht's dir oder bist du glücklich mit ja oder nein? Ich finde, das ist nicht, ich kann nicht ja oder nein dazu sagen.
Nee, du kannst natürlich nebenher antworten. Du kannst sagen, ich führe ein sehr privilegiertes Leben.
Genau.
Das beantwortet gar nichts, ist aber also so empfinde ich das häufig. Das beantwortet nicht, wie es mir geht, aber ich weiß darum, dass die Bedingungen dafür, glücklich zu sein, verdammt nochmal gut sind.
Eigentlich schon, richtig.
Aber ich habe trotzdem das Recht, mich furchtbar zu fühlen.
Ich finde es aber scheiße. Ich führe ein sehr privilegiertes Leben, ich fühle mich aber scheiße und so.
Ja, oder man sagt, ja.
Also so
auf Kölsch ist ja ganz einfach, muss.
Ne? Muss, ist
die,
richtig.
Ist die richtige jut, Antwort.
Nee, jut, muss, jung.
Ja, ne? Ja. Muss. Ja. Was auch.
Das mag ich übrigens sehr.
Ja, ach, da fühlst du nicht so den Druck des Müssens?
Nee, habe ich nur so, muss ist für mich so, ja, es muss ja irgendwie weitergehen. Das hat man ja ganz oft, ne, dass man so in so
Stimmt
Zuständen
ja gar nicht.
Ist.
Aber,
ja. Ich habe das ganz oft, dass ich denke so, ja, eigentlich würde ich jetzt gerne irgendwie 285.000 Sachen ändern, funktioniert aber nicht. Und das, wie ich mir mein Leben eingerichtet habe, hat einfach eine gewisse Kontinuität und das muss jetzt erstmal so weitergehen, ja. Man kann natürlich jeden Tag irgendwie neu entscheiden, wie man leben will.
Oder ob man leben will.
Ja, ja. Aber dann wird es halt auch wirklich, ja, wobei, wenn du einmal entschieden hast, dass du nicht mehr leben willst und das konsequent durchziehst, kannst du nicht wieder zurückentscheiden.
Ja, aber man kann nah dran sein, das nicht mehr zu wollen. Und,
genau, ja. Aber du kannst, das ist eine irreversible Entscheidung sozusagen.
Ja, ja, also das hält einen ja dann meistens davon ab, ne?
Genau.
Oder dass man noch die Pflanzen gießen muss. Oder.
Es gibt gute Gründe, weiter zu müssen. Klar, also ich habe auch jeden Tag neue Ideen, wie ich glücklicher werden könnte oder glücklich sein könnte oder was mich glücklich machen würde. Wenn ich diesem Impuls aber jeden Tag nachgebe, ja, Kontinuität gibt es dann nicht mehr.
Ja.
Und vielleicht auch kein Einkommen mehr.
Ja. Aber das spricht dann fürs momenthafte Glück, ne, dass eben nicht mehr groß eingebunden werden muss in ein großes Narrativ von gelingendem Leben, dem man ein Label geben kann, zum Beispiel mit dem Beruf. Das ist ja auch so ganz komisch, dass wir das identifizieren, dass wir uns über unsere Funktion, ne, das ist sozusagen die Perversion des Ergon-Arguments, nicht mehr übers Menschsein, sondern über den Beruf oder über die Funktion, als erfüllt dann wahrnehmen. Das kann man machen, zum Beispiel.
Ja, dann, zum Beispiel wie das, Sisyphos. Das
ja.
Ist so, da muss ich echt dran denken, dass du gesagt hast, man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Das hat
vorstellen.
Camus gesagt.
Das hat
nur
Camus
zitiert.
Gesagt. Ja. Entschuldigung, aber also ich habe es sozusagen von dir gehört. Und daran muss ich halt auch so denken. So, ne? Also ja, wenn man Glück in Pflichterfüllung oder Sinnerfüllung oder was auch immer, Aufgabenerfüllung sieht, dann kann natürlich auch Sisyphos ein glücklicher Mensch sein und vielleicht auch der Mann hinterm Schreibtisch, der Papier sortiert oder die Frau.
Und ein paar Berufe fordern das sozusagen. Also gerade wo Beruf und Berufung zusammengedacht ist, zum Beispiel Priester, glaube ich, müsste man als solche apostrophieren, wo man sagt, das ist eine Berufung. Mhm. Aber auch dem Namen nach auch Professoren. Mhm. Professor, ich bekenne mich zu etwas. Da fällt das dann in eins. Und in der Tat sind das ja Berufe, die irgendwie mit der berühmten Vertikalspannung zu tun haben, sich um irgendwas Höheres kümmern. Mhm. Viele machen das mit Familie auch, sagen, ja, Kinder zu kriegen ist ungefähr dieselbe Sinnerfüllung, die spannt einen sozusagen in den Generationen vertikal, ne? Nach unten statt nach oben. Ja, nach oben natürlich auch.
In alle Richtungen sozusagen.
Genau. Also da so ein Bekenntnis abzulegen und aus dem, wie man lebt, einen Stil zu machen, der übergreifend funktioniert, das kann die Glücksfrage vielleicht auch, wenn sie so momenthaft auftritt, ein bisschen beruhigen, weil man dann weiß, jetzt so insgesamt ist es auf ein Ziel hin ausgerichtet. Im Moment mag das sein, dass mir das gerade flöten geht, das Empfinden dafür, dass das was Gutes ist, aber an sich habe ich schon so eine Art Bestimmung, der ich folge. Und Künstler sollten eigentlich auch in diese Kategorie fallen, also Comiczeichner auch.
Ja, aber viele Künstler sind ja genau das nicht.
Wir hadern natürlich.
Ja, genau, und schöpfen auch aus dem Unglück, erstaunlicherweise.
Ja, Wissenschaftler auch, also die ich kenne, sind jetzt nicht die Dauergrinsenden. Nö, gibt schon viele dezidiert hadernde Menschen.
Naja, weil man steht da aber ständig vor Problemen.
Ja, genau. Also, die aber zu lösen, das zum Beispiel kann mich auf theoretischer und auf praktischer Ebene wahnsinnig glücklich machen für einen Moment.
Also mich hat ja Mathe immer sehr glücklich gemacht. Weiß, es gibt Formel viele Leute, lösen. Die das. Ja, fand ich super. Ich fand aber auch super, mich anstrengen zu müssen. Also ich fand es super. Ich habe mich auch furchtbar geärgert, wenn es nicht rausgekommen ist am Ende und so. Aber je komplizierter die Aufgaben wurden, desto mehr Spaß hatte ich daran. Und ich konnte tatsächlich beim Matheaufgaben lösen. Damals, als ich mich noch konzentrieren konnte, ich kann das heute ja nicht mehr.
Ach komm.
Konnte ich mich echt in so einen Flow rechnen sozusagen. Ich hatte da einen riesen Spaß dran. Es gibt ja auch dieses Einstein-Rätsel mit den Häusern. Auch daran, ich habe da Tage dran gesessen, weil ich das nicht so kontinuierlich gemacht habe. Aber es war wirklich, also so sehr ich mich geärgert habe, weil ich dann immer und immer wieder diese Prozessketten im Kopf verloren habe, weil eigentlich muss man, ich glaube, man macht es sich leichter, wenn man die aufschreibt,
aber ja.
Ich behalte sowas gerne im Kopf und möchte das dann alles im Kopf sortiert haben und merke dann auch wirklich, wie man, das ist wirklich wie so ein Muskelkater beim Training, ich merke, wie mein Gehirn sich anstrengen muss und das ist manchmal echt so, dass ich kurz davor bin zu explodieren, weil das mich so aufregt, dass da schon wieder eine Kette abgerissen ist und mich nicht erinnern konnte, wo denn jetzt ich jetzt falsch abgebogen bin und so. Aber ich hatte da oder habe da einen Riesenspaß dran.
Ha, Spaß.
Ja, das wirklich. So. Aber das assoziiere ich tatsächlich mit Spaß. Und das ist ja einigermaßen verrückt, weil das ja sehr theoretisch und sehr trocken ist.
Nö, ist das verrückt? Wieso?
ich glaube schon, für viele Menschen ist das, glaube ich, verrückt, dass man an Matheaufgaben lösen spart. Das ist ja nicht.
Muss ja nicht Mathe sein, aber sich gedanklich mit einem Problem auseinandersetzen und es lösen. Das ist ja wie Anspannung haben, die in Entspannung aufgeht.
Genau. Ein
orgiastischer Moment.
Richtig. So habe ich das tatsächlich auch empfunden. Ja. In einer sehr unschuldigen Variante, möchte ich dazu
Nora,
sagen.
Nora, Denkorgasmen. Ja. Ich kann das gut verstehen.
Ja, aber das ist halt wirklich so. Und dann denke ich so, das ist eigentlich cool, wenn man das den ganzen Tag machen könnte, wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr.
Also, dann wäre dir ja wieder langweilig.
Richtig, dann wäre mir wahrscheinlich wieder langweilig, aber trotzdem sind das so Momente und das ist ja halt der Witz, bei sowas empfinde ich halt Glücksmomente. Mhm. Also auch wenn ich jetzt drüber rede, denke ich so, ach, das war wirklich eine gute Zeit. Ja. Matheaufgaben lösen war eine gute Zeit.
Ja, mach doch mal wieder.
Ja.
Den einen oder anderen machen.
Kann ich euch aufzuschreiben und mach wieder Mathe oder so.
Alter Schwede, Kreuzworträtsel den ganzen Tag. Kann glücklich machen, es fehlt dann möglicherweise etwas anderes.
Weil das aber eine Systematik hat. Ich mag ja diese Systematik daran einfach.
Ja, ist auch schön. Ja. Also die Frage ist für mich eher, was passiert, wenn du dich ewig an so Rätseln abmühst und nie zur Lösung kommst. Das ist so ähnlich wie ich schreibe und schreibe und schaffe kein Werk.
Ja, nee, dann nehme ich mir was Leichteres, dann kriege ich sonst einen Pickel.
Da.
Wobei ich würde immer wieder zurückkommen. Also wenn ich dieses Rätsel nicht gelöst hätte.
Wir müssen uns Nora beim Matheaufgaben lösen als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Ja, ähnlich wie Sissy vor. Ja. Das stimmt. Ja. Das waren jetzt aber auch nicht, ne, so, wir reden jetzt nicht von Mathe-Studium oder so. Das weiß ich nicht, ob ich das jemals hingekriegt hätte. Aber so, das
ist. Ich finde, das ist egal. Also wir sprechen jetzt nicht über Komplexitätsniveaus, sondern darum, etwas leisten zu können. Also das klingt so hässlich, Leistungsgedanke, aber es ist ja so. Das ist im Prinzip sind wir wieder bei Aristoteles. Was ist meine Fähigkeit? Was ist das Besondere, das ich kann? Und er würde sagen, Rationalität in einer bestimmten Weise. Also vernünftig sein, lebendig vernünftig sein, hin auf Gutsein gerichtet ist seine Antwort. Weil sich ernähren und wachsen und so, das können Pflanzen auch. Sich bewegen und Sozialität, das können Tiere auch. Und was den Menschen ausmacht, ist tatsächlich sein Argument. Ne? So
ich überlege gerade, sich ernähren und stelle mir die Pflanzen vor.
Ja, komm, dann machen
wir einen veganen Kochbuch nachgucken, was es denn heute zu essen gibt.
Heute gibt es Fliege, sagt die fleischfressende Pflanze.
Ja, habe ich da hinten eine. Ich muss sagen, das ist doch ein relativ brutales Schauspiel. Ich bin froh, dass sie irgendwie nachts fängt mittlerweile.
Ist das noch vegan, wenn du eine fleischfressende Pflanze hast?
Nee, ich esse sie ja nicht.
Ja, aber also du konsumierst ihre Anwesenheit.
Nee, ich konsumiere die Freiheit von Ungeziefer. Und habe das Ganze in den Kreislauf zurückgespielt sozusagen. Es ist nicht plattgehauen und im Müll gelandet, sondern es ist, hat sich sozusagen in eine andere materielle Form gegossen.
Hört sich mir schlüssig an. Ich lese das nochmal in der nikomachischen Ethik nach.
Steht da was über fleischfressende
Bestimmt
Pflanzen?
Nicht. Nein. nicht soweit ich weiß, nein. Aber ja, die Frage danach, was uns davon unterscheidet und was uns besonders ausmacht und dass das, ja, da habe ich ja Riesenprobleme mit dem Begriff der Seele, dass das unser rationaler Seelenteil wäre und der emotionale aber auch, also der begehrende Teil und der vernünftige Teil und wie die miteinander so kommunizieren. Da frage ich mich immer, verdammte Seele, was ist das?
Ich man hoffe, kommt sich so ein bisschen schizophren vor, wenn man das so erzählt.
Ja, aber diesen Dualismus kennt man auch aus anderen Richtungen und der wird immer noch unproblematisch benutzt, dass man sagt, so einerseits Trieb und andererseits Vernunft und diese Sachen.
Ja.
Oder man muss den Trieb zum Beispiel sich zu ernähren in ungesunder Form, muss man irgendwie vernünftig einhegen oder so.
Das einhegen.
Ein Gärtchen draus machen. Also da habe ich gemerkt, ja, also klar klingt das erstmal lächerlich, aber jetzt aus der Ernährung meine Bestimmung zu machen, finde ich auch irgendwie zu platt, wobei es natürlich dazugehört. Ne? Es gehört auch zu
Menschen.
Menschen
verdienen damit sehr viel Geld.
Ja, und ich habe auch gedacht, naja, zu meinem Glücklichsein gehören diese Fragen auch dazu. Mhm. Wie ich leben will, wie ich mich bewege. Manchmal macht es mich wahnsinnig glücklich, dass ich mich bewegen kann, in der Weise, wie ich mich bewegen kann. Also eigentlich sogar relativ häufig. Fast immer werde ich sogar fröhlich dabei beim Fahrradfahren. Dass ich weiß noch, wie ich Fahrradfahren gelernt habe und fast ausgerastet bin vor Glück, als ich das dann konnte. Also ich bin so oft auf die Schnauze gefallen, weil mein Vater mich direkt gezwungen hat, enge Kurven zu fahren und essen. Aber ja, naja gut, der Zwang war jetzt weniger das Glücksempfinden, aber es danach zu können, wie Matheaufgaben lösen. Ja. Aber das war nochmal was Größeres, weil ich mir damit vorgestellt habe, ich kann aus eigener Leistung, aus dem, was ich so mitbringe, habe nicht drüber nachgedacht, dass ich dafür essen muss und trinken, aber so von meinem Körper her kann ich jetzt große Reichweite erzeugen. Ich kann zur Oma fahren, habe ich mir vorgestellt, war nicht so, 110 Kilometer habe ich auf dem Kinderrad nicht geschafft.
Das ist ein bisschen schade jetzt.
Ja, das auch armselig, dass ich das nicht einfach gemacht habe.
Armselig, genau. Ja,
genau, arm an Seele. Aber das war das, was mich glücklich machte. Ich dachte, meine Reichweite ist so groß.
Ja.
Und das habe ich immer noch, dass ich so durch die Stadt gurke und denke, wow, ich komme
von A nach B. Ja, das habe ich ungefähr, bis ich das erste Mal ein Auto treffe, das rechts abbiegen möchte.
Boah, dann kann man, ja, macht mich, da werde ich dezidiert, da wäre ich eher aggressiv als unfröhlich, wenn mich das aufs Horn nimmt.
Fröhlich aggressiv, da wird die Rita fröhlich aggressiv.
Ja, das will keiner erleben. Da setze ich die meiste Energie frei. Nee, aber das ist der nächste Punkt, wenn dann Kommunikation gelingt, also wenn ich es schaffe zu erkennen im Vorhinein, oha, da wird sich eine Situation auftun, ich riskiere den Blick, ist ja viel über Blickbeziehung auch, gerade im Straßenverkehr, der andere oder die andere sieht das, nimmt das auf und es gibt so ein kleines Resonanzgeschehen im Sinne von entweder ich fahre jetzt zuerst oder du, so, wie wollen wir uns einigen und es geht alles ohne groß Zeit zu verbrauchen oder Worte und es gelingt, dann bin ich auch total fröhlich. Ne? Am schlimmsten ist, wenn man denkt, es würde jetzt gelingen und dann wird man umgefahren. Das ist richtig scheiße.
Das passiert an den doofen Tagen.
Ja, genau.
Ja, also tatsächlich, aber jetzt, wo du das so sagst, ist natürlich auch extrem viel Kommunikation wieder dabei.
Ja, genau. Also ich habe wirklich über eine abstrakte Antwort nachgedacht, weil ich dachte, ich muss mir die Frage jetzt stellen, wann bin ich denn glücklich? Mhm. Und wenn ich das irgendwie in Abstraktion bringen kann oder auf Worte, die allgemein sind, dann wäre es bei mir, wenn Begegnung gelingt und nicht in nicht eine Vergegnung. Das habe ich nämlich viel öfter.
Vergegnung?
Ja. Also ich habe das Gefühl, es sind, wie soll man sagen, sowohl mit einer Sache als auch mit mir selbst, als auch mit anderen Menschen und Tieren. Eichhörnchen machen mich sehr glücklich. dann gibt es schon Begegnungen, aber nicht im vollgültigen Sinne. Also da sind dann zwei im Raum und wir kommunizieren. Auch meinetwegen dieses, wie geht's, ja, ganz gut oder so. Das ist für mich eine Vergegnung. Man ist sich zwar gegenüber gewesen, aber es gab keine echte Begegnung.
Okay, es gab keine Interaktion sozusagen, also keine echte.
Ist nicht gelungen, um es mal doof zu sagen. Ohne jetzt Gelingensbedingungen formulieren zu können, im engeren Sinne. Also man kann natürlich mit Gestimmtheit antworten, ob die Stimmung die richtige
überlegt,
war
oder mit Resonanz, also man hat eine Resonanz erfahren.
Ob es ein Hin und Her gab, ob es auch die Unterscheidung zwischen Echo und Antwort hat mir viel gezeigt, als ich mal drauf gekommen bin, dass das eine sinnvolle Unterscheidung für mich sein könnte, weil ich empfinde vieles als Echo, aber kriege selten Antwort. Das ist in der Natur anders, da ist für mich ganz viel Antwort und weniger Echo, selbst bei Kuckuck. Also klar gibt es auch ein Echo in den Bergen, aber
oder ist das dann manchmal, ein Echo?
Klar, ich kommuniziere mit so gut wie allem, auch mit Steinen. Aber ja, vielleicht ist es das, ob es eine Begegnung gibt und zwar auch mit mir selbst, weil um auf den Comic zurückzukommen, wenn man bei sich ist oder das Gefühl zumindest hat, bei sich zu sein, ohne sagen zu können, das führt mich jetzt näher zu mir oder das bringt mich weiter von mir weg. Aber ich hatte schon das Empfinden, dass das für ihn eine wichtige Kategorie ist, ob er was tut, wo er sich eins mit sich fühlt.
Oh, tatsächlich, jetzt, ne, das stimmt. Er ist bei vielen, also die Dinge, die er beschreibt, sind nie in Interaktion mit anderen.
Ja, 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 mit
sich. Die Momente, die er hat, sind immer mit sich.
Ja, genau. Und das ist eben aber auch eine Charakterfrage. Also ich glaube, das hatten wir ja schon öfter, wir stehen in diesen Verhältnissen zum anderen. Ich wähle ja nicht mal, unter welchen Bedingungen und in welche Familie ich komme. Ich bin halt nicht allein auf der Welt. Und die Welt ist auch da, all das.
Aber, das ist manchmal ganz schön schrecklich.
Ja, ja, allerdings. Ja. Aber natürlich kann ich ein Mensch sein, der eher im Verhältnis zu sich selbst Ruhe und Zufriedenheit oder auch Unglück und Unzufriedenheit empfindet, aber sehr bei sich bleibt. Mhm. Und die anderen sind zwar da, aber vielleicht nicht so wichtig.
Ich überlege das auch gerade so. Also die Rita ist ein bisschen erkältet.
Entschuldigung, ich kriege davon leider keine sexy Stimme.
Ach, das müssen andere entscheiden, glaube ich.
Ja. Sexiness ist auch nichts, was mich glücklich macht. Echt nicht.
Ne, ich habe gerade überlegt tatsächlich, dass ich auch eher Zufriedenheit und Glück empfinde, wenn ich mit mir selbst sein kann und mich tatsächlich.
Ich gehe auch gleich.
Bei dir ist es auch was anderes.
Ah.
Nein, aber ich bin auch gerne draußen in der Natur und bin dann irgendwie in Beziehung dann zu irgendwelchen Tieren oder so, aber nicht als nicht in der Anforderung sozusagen, in der Anforderung von Resonanz oder von Verpflichtung oder von Ähnlichem. Und ich frage mich tatsächlich oft, ob das normal ist, ja? Ob das ein gesunder Zustand ist oder ob man dann in die Kategorie Einzelgänger gehört oder ob es nicht eigentlich total vielen Menschen so geht. Aber ich erlebe auch die Leute, die lieber in Gesellschaft sind und in Gesellschaft und in Interaktion viel glücklicher sind. Ich kann das beobachten und dazu gucken und kann mich aber da nicht so einfinden zum Beispiel, weil ich bin schon beim Zugucken gestresst damit, weil ich denke so, dann sind die ja ständig verabredet und wann machen denn Dinge für sich und wann findet denn dies statt und jenes statt und wann entscheiden die denn hierhin und dahin und mich würden diese ganzen, es gibt Menschen, die sind jedes Wochenende auf einer anderen Hochzeit. Ich finde das großartig, beobachte das gerne. Ich frage mich aber jedes Mal, wie kann das denn gelingen, so viele Menschen, so viele Freunde zu haben?
Ja.
So,
für die sind das Bäume, Seen und Eichhörnchen.
Wahrscheinlich, aber das ist so, ich kann schon erkennen, dass diese Menschen das glücklich macht. Und manchmal ist es so, dass ich da hingucke und mich frage, ob ich im Verhältnis zu denen halt dann unglücklich bin oder unglücklich.
Ach so, ich werde einfach neidisch häufig.
Ja, 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 aber Neid ist ja ein Gefühl von Unzulänglichkeit sozusagen.
Ja, ja.
Und ich habe das halt auch. Und das ist der Moment, wo ich dann unglücklich bin, weil ich sehe, dass etwas anderes möglich ist und erreichbar ist und ich das aber nicht haben kann.
Ja, ja, aber du hast es ja, du hast es nur in anderen Kontexten.
Absolut.
Also ich glaube, es geht wirklich kategorial um das Gleiche oder zumindest um was sehr Ähnliches, nämlich um Eingelassenheit vielleicht. Eingelassenheit, also sich
einlassen,
sich, auch,
ja.
Ja, und auch zu spüren, in welchen Verhältnissen man steht. Und mit denen gut umgehen zu können und bei sich zu sein dabei.
Aber ist Glück dann Abwesenheit von Neid?
Auch, bestimmt.
Ja, also, oder?
Abwesenheit von negativen Gefühlen, weiß ich nicht. Nee, nein, würde ich nicht sagen. Also man, nee, warum? Ich kann ja auch neidisch sein, dabei bei mir sein, verstehen, warum ich neidisch bin und damit meinen Frieden machen. Fände ich jetzt nicht.
Aber ich finde, das ist so ein Kackgefühl.
Ja.
So grundsätzlich finde ich das. Und das Ding ist,
klar,
ich wäre, also wenn ich das mich darauf nicht einließe, wäre ich sozusagen glücklich.
Hast du das denn so richtig? Bei mir war das jetzt ein bisschen flapsig gemeint. Ich bin eigentlich nicht so richtig
neidisch. Naja, ich bin jetzt auch nicht so. Also das ist jetzt kein Neid, der mich dazu anspornen würde, irgendwie mein Leben auf 180, also umzudrehen und dann jetzt zu sagen, okay, damit ich nicht neidisch sein muss, dann mache ich das eben genauso und dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Das ist natürlich nur so ein Gedankenspiel, aber wenn ich das nicht habe, und das ist ja auch so ein Ding tatsächlich in den sozialen Netzwerken, ne? Also warum viele Leute sagen, soziale Netzwerke machen unglücklich oder depressiv, weil es natürlich ständig dir zeigt, wie glücklich andere Menschen sind, während du in diesem Moment, in dem du auf dieses Bild guckst oder auf dieses Leben guckst, eben gerade nicht das gleiche Empfinden hast, ja. Weil du zum Beispiel im Büro sitzt und jemand anders grinst dir vom Strand in, keine Ahnung, entgegen.
Ja, das kann so. Ein Punkt sein und auch, dass es so ein Resonanzsurrogat häufig ist. Über Digitalisierung würde ich echt gern auch mal eine ganze Folge sprechen. Herr Burchardt wäre bereit, als Gast zu kommen.
Oh, das finde ich ausrichten. Gut. Oh, das, da würde ich mich sehr freuen.
Ja,
das,
den laden wir ein.
Wir haben einen Stargast hier.
Ja, voll. Endlich ein promovierter Mensch.
Da müssen wir noch ein Mikrofon
und ein Mann.
Und dann haben wir das auch mal erledigt.
Ja, genau. Nee, aber ja, das ist eine Hinsicht, glaube ich, dass man immer sieht, wie Leben anders gelingen könnte oder besser oder irgendwie reicher sein könnte, aber auch.
Na, jemand lebt halt in einem anderen Moment oder in einem glücklicheren Moment sozusagen. Ja. Du bist ständig mit Leuten konfrontiert, die aktuell und jetzt zu dieser Zeit einen glücklicheren Moment erleben als du. Weil wenn du selber einen glücklichen Moment hast, guckst du ja nicht auf die anderen, sondern guckst auf dich und möchtest es zeigen. Mhm. Ja, das ist der Moment, wo ich sozusagen sage, ah, guck mal, wie glücklich ich bin. Und das, dann ist mir aber total egal, wie es den anderen geht. Mhm. Ich will sagen, ich bin glücklich. Mhm. Moi, so.
Ja, aber das gehört ja auch dazu, dass du dann ein Angebot machst dafür, dass sich jemand anders unglücklich fühlt. Nein, das ist gemein. Aber, ja,
aber es ist schon so ein bisschen
ja, ja,
so.
Klar. Aber ich finde viel schwieriger daran, dass das so ein Simulieren von Antwort ist, während es ja meistens nur Bing macht und eine Nachricht ist oder eine Information, noch nicht mal eine Information. Wenn eine Information eine Datenmenge ist, die einen Unterschied macht für mein Leben, dann
sie
ist
sie in dem Moment ja.
Ja, dann meinetwegen ist das eine Information im engeren Sinne, aber noch keine Botschaft, mit der ich wirklich was anfangen könnte, sondern ich muss damit ja dann erstmal was machen und das ist ständig, also da sind wir wieder bei Zeit.
Ja, aber
wenn das
70
Mal pro Minute bing, 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 nee, eben nicht, ich glaube nicht, dass das Resonanz ist, ich glaube, dass da viel Echo ist.
Aber ja, aber etwas in dir resoniert darauf sozusagen oder spricht darauf an, so etwas in dir spricht darauf an und du bist halt, also du kannst theoretisch teilhaben, aber du kannst nicht dabei sein, sozusagen.
Ja, ja.
Und du hast aber, es gibt 1000 Möglichkeiten, an Momenten teilzuhaben, aber du kannst genau nur an einem Moment dabei sein. Und da ist halt häufig nicht der Moment, bei dem du, glaube ich, gerne wärst.
Ja,
also das Mögliche wird irgendwie so, das mögliche Glück wird irgendwie so viel größer als das habhafte Glück sozusagen. Mhm. Und das, finde ich, ist schon eine Besonderheit dieser Zeit, wenn du dich da in dem aussetzt sozusagen.
Und ja, wobei man das ja immer wusste, wenn man ein bisschen schlau war und wusste, dass viele Menschen auf der Welt leben, kann man diese abstrakte Leistung erbringen, zu wissen, jetzt sind ganz viele glücklich, im Moment sterben ganz viele, im Moment werden ganz viele geboren, man weiß das. Aber es wird einem nicht so um die Ohren gehauen.
Genau,
als Datensatz.
Richtig, es wird ja nicht um die Ohren gehauen.
Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wirklich, dass es unmöglich ist, sich auf so viel einzulassen. Auch wegen der Lebenszeit. Nicht nur, aber auch, weil ich das, ne, was du sagst, es sind so viele Momente im Gegensatz zu dem einen, den ich jetzt teilen kann, geht gar nicht aufgrund meiner begrenzten Lebenszeit und auch aufgrund meiner, also bei mir wäre das einfach auch ein kapazitäres Problem. Ich schaffe das gar nicht, mich auf so viel einzulassen.
Ich glaube, das ist auch wirklich, ich glaube, dass das auch tatsächlich das Problem daran ist, sozusagen. Ne? Aber du wirst damit, das sind halt alles Menschen, mit denen du befreundet, ich mache hier so zwei Anführungsstriche in der Luft, ne? Befreundet bist irgendwie.
Vier eigentlich.
Ja, die andere Hand habe ich gerade in der Hosentasche. weil ich nachdenke, lustigerweise. Aber das sind sozusagen Menschen, die du kennst, die du im normalen Umgang kennst, die jetzt gerade nicht bei dir sind, die etwas erleben, was total toll ist, vielleicht auch mit Freunden, während du irgendwo alleine sitzt oder was auch immer. Und es zeigt dir eigentlich ständig, dass du in einem bedürftigen Zustand bist. Das finde ich, also dir wird ständig suggeriert, du bist in einem Zustand, der eigentlich anders, besser, schöner, größer,
das
lustiger
sein könnte. Das alles
könntest
du auch noch haben.
Genau. Mhm. Und was hast du stattdessen? Es ist Freitagabend, du hast so viel gearbeitet, dass du vielleicht müde bist oder hast sonst wie einen anstrengenden Tag gehabt. Und du genießt aber nicht, dass du jetzt die Ruhe hast, auf der Couch zu sitzen und bei dir zu sein, sondern du siehst, boah, alle anderen gehen gerade raus und machen Party, haben geiles Essen, sind glücklich, sind mit ihrer besten Freundin zusammen, trinken Wein oder was auch immer. Das heißt, die ganze Welt ist in Aktion um dich rum, weil die Leute, die auf der Couch sitzen, die posten dir halt nichts. Mhm. Ne? So, das heißt, alle sind glücklich und in Aktion und du hast nichts. Bei dir passiert nichts. Du bist langweilig.
Ja.
So. Und du hast, ich finde, du bist halt in so einem ständigen Widerstreit zu dem, was andere Leute als Glück definieren. Du bist immer permanent konfrontiert. Es gibt ja Studien darüber, dass das unglücklich und depressiv macht. bei bestimmten Veranlagungen sozusagen.
Macht einen das auch, wenn man nicht teilnimmt? Weil ich bin ja genauso auf der Couch, mache aber den ganzen Social-Media-Kram nicht. Also ich lese einfach zum Beispiel.
Genau, aber wenn du gar nicht
mitbekommst. So spüre ich das dann, ich weiß das aber auch.
Ja, aber du bekommst es halt nicht präsentiert. Du hast halt nicht irgendwie mit Ton und Bild und Geräusch ja, präsentiert.
Also, das ja, das stimmt. Also es ist sinnenärmer sozusagen. Ja. Es verbleibt eher im Theoretischen. Ich krieg's wie gesagt, nicht so um die Ohren gehauen. Ich weiß das aber. Das stört mich nur nicht.
Ich finde, also das, wenn ich das nicht sehe, interessiert mich das nicht. In dem Moment, wo ich das sehe, merke ich, dass ich darauf reagiere, dass mich das manchmal, das ist auch nicht immer, weil ich grundsätzlich nicht finde, dass ich irgendwie ein doofes Leben habe, aber manchmal schon so ist, dass ich denke, das ist jetzt der Moment, in dem ich mich wirklich ein bisschen einsam fühle, obwohl ich nicht real mich einsam fühle sozusagen, sondern eigentlich ja ganz gern und gut mit mir auch alleine bin. Aber doch, das ist schon ein Moment, wo ich sozusagen mir meinen Status bewusst machen muss und auch aktiv werden muss, um mich davon eben nicht beeinflussen zu lassen.
Ist vielleicht sogar ein Stück weit ehrlicher als bei mir, weil ich mich darauf gar nicht einlasse. Das Problem habe ich nicht. Entweder weil ich das nicht benutze oder weil mein Charakter so ist, dass ich das nicht benutze, weil Henne und Ei.
Nee, oder weil du dich ja bewusst schon entschieden hast für eine Alternative.
Ja. Aber ja, ist die Frage, ob ich mich damit selbst belüge und ob es mir anders ginge, wenn ich mich anders auch darauf einlassen würde, dass andere anders leben. Ich würde halt behaupten, ich weiß das. Es stört mich nur wirklich einfach nicht.
Ich finde, ich muss dafür sorgen, dass es mich nicht stört, damit ich mir wieder bewusst mache, was ich eigentlich will. Und dann ist es auch okay. Aber ich muss eine Anstrengung vollführen sozusagen.
Aber es ist interessant, ich glaube, das ist das, was ich beim Comic lesen und anschauen hatte. Ich hab die Phänomene verstanden und hatte dafür auch die berühmte Resonanz. Aber ich habe nicht verstanden, wo das Problem ist. Nicht so richtig. Also natürlich, dass Leute von außen sagen, du bist aber unglücklich, das ist lästig, ne? dass man das abweisen muss, das habe ich gut verstanden. Aber dass man selbst so damit hadert, ich habe das nicht. Ich hadere damit nicht.
Ich glaube, was der Comiczeichner macht, er hadert mit der Definition einfach. Er kann sich darin nicht einpassen. Er kann sich so wenig darin einpassen, wie ich eine ehrliche Antwort auf die Frage geben kann, wie geht's dir ohne die Bandbreite zu erklären.
Ja, sozusagen. Das nervt mich auch. Also wenn jetzt alle Welt denkt, man müsste grinsen und fröhlich sein, dann nervt es mich. Aber ich hadere nicht damit, weil ich irgendwie, da bin ich zu arrogant. Ich finde meine, ich finde das gut, wie ich, warum?
Ja, natürlich nicht. Interessiert mich nicht.
Dann leben die anderen halt anders. So.
Ja. Ja, aber ich habe zum Beispiel, ich habe eine Freundin gehabt, eine Kommilitonin, die wirklich immer ein Strahlen im Gesicht hat. Immer. Die sieht auch schon so aus. Du siehst dir in den Augen an, dass sie ein strahlender Mensch ist, der irgendwie fröhlich und glücklich durch die Welt geht. Und manchmal denke ich so, ach, das wäre irgendwie so schön, da einfach was abzuhaben und auch den ganzen Tag fröhlich, strahlend und glücklich. Und natürlich hat die auch scheiß Momente, ja. Und natürlich haben wir auch schon zusammen
geweint. Aber sie sieht so gut aus dabei.
Ja, aber trotzdem hat sie so eine innere Sonne.
Ja.
Ne? Also mein Sprechcoach sagt dazu zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben so eine innere Sonne, die können die auch nicht verstellen. Also die strahlt immer durch, selbst wenn die versuchen, ernst zu oder seriös zu wirken, merkt man einfach, dass sie warmherzige, fröhliche Menschen sind. Und so ist die halt auch und die strahlt die ganze Zeit und so. Und dann denke ich mir immer so, ach, das wäre irgendwie, ist es ja auch nett, jemand zu sein, der so ist und weiß genau, dass ich das nicht bin. Mhm. So.
Ich muss an diesen Käthe-Song die ganze Zeit denken mit der inneren Sonne.
Ja, welchen?
sage ich nachher noch. Nee. In mir ist eine heiße Sonne,
die rauskommt. Ja. Ich weiß, welchen du meinst. Ich habe den auch schon gehört.
Da wirbelt auch das Blau deines Himmels in mir.
Genau. Wir verlinken den einfach, genauso wie den Comic im Übrigen natürlich, damit ihr euch da selber ein Bild von machen könnt. Aber auch das sind so Momente, wo ich denke so, warum muss die Welt eigentlich mit jemandem wie mir leben, der so auch so ein Misanthrop ist manchmal?
Ja, aber guck mal, ich habe einen inneren Mond zum Beispiel.
Ein voller Mond.
Ja, der kommt öfter raus, dann summe ich. Tatsächlich, Moon River.
Achso, ich dachte Lalelu.
Würde auch passen. Fly me to the moon. Nee, also ich habe auch das Gefühl, ich bin vielleicht eher, ich mache eher so kühles Licht oder verbreite eher so eine ruhige Dunkelheit. Das muss man jetzt nicht schön finden.
Also bei mir jetzt nicht.
Aber
diese Wirkung hast du auf mich nicht.
Auf andere schon. Aber ja Gott, wenn das mehr ich bin, Ja, ist halt so, ne?
Ja, absolut. Also ich denke,
ist jetzt keine Entschuldigung. Ich meine, man kann sich darum bemühen, anders zu sein oder passend zu sein. Das ist auch in vielen Punkten total richtig so. Ich finde, dass das häufig eine Ausrede ist, wenn man sagt, ja, ich bin halt so und dann muss ich mir klarkommen. Das ist auch irgendwie fies. Das fände ich zu billig. Aber dass Menschen unterschiedlich sind und ja, nicht jeder fröhlich im Mittel ist, das ist auch okay.
Ja, das Ding ist halt, ich selbst wenn ich es versuchen würde, es wäre halt einfach angestrengt und das würde man ja merken, dass das sozusagen nicht aus mir herauskommt, sondern dass ich versuche, das zu machen und ich kann aber das ja nicht.
Aber du bist doch
machen.
Total herzlich und offen, also wirklich sehr.
Ja, auch, aber eben nicht. Also natürlich in der Interaktion mit anderen Leuten, aber ich interagiere ja gar nicht so viel mit anderen Leuten. Ne? Ja. Also wir sprechen jetzt, aber ich bin den größten Teil des Tages natürlich mit mir und meinen Gedanken alleine. Mhm. So, auch wenn ich arbeite. Ne?
Ja,
das ist einfach so ein Job, der bringt es mit, dass man viel mit sich und seinen Gedanken alleine ist. Und in den Phasen bin ich oft auch nicht herzlich und fröhlich und glücklich, sondern analytisch besorgt. Ja, ich bin jetzt, ich bin ein besorgter Bürger, aber nicht so wie die anderen. Ich bin kein Wutbürger. Nein, aber ich bin, natürlich mache ich mir Sorgen, natürlich versuche ich Probleme zu lösen, habe Stimmungsschwankungen im Sinne von, dass ich mich natürlich deprimiert fühle oder einsam fühle ich mich in der Regel eher nicht, sondern, keine Ahnung, ich ringe um das Gelingen des Lebens sozusagen. Ja. Also ich ringe darum, die Waage zu halten zwischen meinen Bedürfnissen, alleine zu sein und denken zu können und zu dürfen und so, und aber auch dem Bedürfnis, völlig zu eskalieren und die ganze Nacht durchzufeiern und zu saufen. Mhm. Da ist einfach eine große Bandbreite vorhanden. Und ich finde das ganz schwer, in Balance zu bekommen, ohne dass es total stressig wird am Ende, weil du ständig versuchst, all deine Bedürfnisse auch zu erfüllen. Mhm. Das ist ja auch anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, es ist ja, und wenn es Menschen gibt, die irgendwie so ganz klar definierte Bedürfnisse haben, die auch nicht so viele sind, da beneide ich Menschen drum, wenn die viel besser und klarer wissen, was sie wollen und wenn das nicht 15 Dinge sind, sondern vielleicht 3 oder 4. Mhm. Das ist leichter zu erfüllen.
Die man auch kriegen kann.
Ja, die man auch kriegen kann oder die okay zu erreichen sind, mit einem okayen Maß an Anstrengung. Ja. So. Und vielleicht muss man sich da auch, ne, dann wären wir wieder beim Verzicht, vielleicht muss man sich da reduzieren.
Da muss so man hier Simplify Your Life lesen und da muss ich kotzen von.
Richtig. Das ist halt mein Ding auch so, man muss da kotzen von. Und das ist so.
Nein, nicht, also deine Komplexität jetzt einzuschränken, das ist sicher nicht das Mittel der Wahl, aber was du beschreibst, ich fand, ein Schlüsselwort war auch Stimmung. Ne? Mhm. Also so eine Grundgestimmtheit gibt es ja häufig mit sich selbst, mit dem Raum auch, Räume haben unterschiedliche Stimmungen.
Absolut, total.
Tageszeiten zum Beispiel auch, also ob es morgens früh ist im Herbst oder morgens früh im Frühling.
Ich mag diese Herbststimmung viel lieber. Dieser Sommer ist mir furchtbar auf die Nerven gegangen, weil viel zu früh hell war und ich immer den Sonnenaufgang nicht gesehen habe. Ich mag aber den Sonnenaufgang sehen. Deswegen ist gut, wenn es später hell wird, dann kann ich nämlich wieder Sonnenaufgang
gucken. Ja, oder
man
steht sehr früh auf, das mache ich auch ganz gerne mal. Wenn es mir
ja, weil 4.30 Uhr?
Ja, klar. Oh, nee. Dann kann man nämlich auch die Eichhörnchen domestizieren. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ich stelle mir gerade vor, wie Rita morgens um 4.30 Uhr im Nachthemd die Eichhörnchen vor
im Schlafanzug, aber ja, und am Balkon. Und domestizieren heißt
hast
nur
so kleine Reifen?
Wahnsinnig geduldig da sitzen, nur ganz ruhig da sitzen und eine Nuss am Start haben. Wenn man das mehrere Monate macht, ja, du lachst, das hat funktioniert. Und jetzt sind andere in die Wohnung gezogen und werden das einfach nicht machen. Und das ist schrecklich.
Du hast diese Eichhörnchen allein gelassen.
Nee, domestiziert habe ich die auch echt nicht. Aber ich habe ein Angebot gemacht und es gab Resonanz und ich war selten so glücklich wie nach diesem
Monat. Das kann ich total verstehen. Ich habe gestern ein Foto gemacht von einem Schmetterling und das war sehr witzig, weil gestern sehr viele Menschen Fotos von diesen Schmetterlingen gemacht haben. Es war völlig verrückt. Also ich gab ganz viele Leute, die auch genau diesen gleichen Schmetterling.
Ein Momentum.
Wahnsinn. Also aber der kam dann halt danach angeflogen.
Die alte Diva hat sich einfach überall dargeboten.
Wahrscheinlich zwischen Berlin und Köln und hat sich ganz, ganz kurz auf meine Hand gesetzt.
Ja, schön, ne?
Das war so ein, wo ich so dachte, oh.
Ja, das ist voll schön.
Ja, das ist so, das finde ich ist ein Glücksmoment total. Aber der hält natürlich nicht an, weil der Schmetterling ist auch wieder weg.
Ja, das ist der Butterfly-Effekt.
Genau. Nein, nee, aber tatsächlich, das ist so ein kurzer Glücksmoment, wo ich dann auch von zehren kann.
So, und ein kurzer Glücksmoment steht aber auch im Verhältnis zu Stimmung. Und Stimmung ist sowas länger anhaltendes und ungerichtetes. Zumindest in der Philosophie wird das als solches gehandhabt in Absetzung zum Gefühl und zur Emotion.
Aber das hat meine Stimmung sehr schnell umschlagen lassen.
Ja.
Und dann wieder zurück.
Ja, dann war es vielleicht eher ein Gefühl, das du hattest tatsächlich. Und aber mich kann das wirklich für eine ganze Weile in eine andere Stimmung bringen, wenn es so eine Begegnung gab. Und dann ist das Grundgefühl zur Welt ein anderes. Ich behaupte auch, Verliebtsein ist sowas Ähnliches, was einem die Welt so aufschließt für ganz langanhaltend. Und natürlich ist das Verliebtsein jetzt nicht ungerichtet. Im engeren Sinne richtet sich das schon meistens auf etwas oder jemanden.
Auch etwas ist
möglich. Ja, ich kann, klar.
Es gibt Menschen, die den Eiffelturm geheiratet haben.
Ja. So viel dazu. Und
Rita ist raus.
Aber es schließt, überhaupt nicht. Ich bin auch manchmal total verknallt in Nebelschwaden auf einem See, aber es ist anders. Oder in eine Tätigkeit, aber es hat schon mit Menschen meistens. Aber das schließt einen für Welt und für Begegnung auch nochmal anders auf. Also so eine Hochstimmung. Und wenn jetzt die Abwesenheit von offener, gelöster Stimmung was ist, was als Unglück definiert würde, dann kann man nochmal neu fragen, ist jemand, der viel ganz bei sich ist und nicht offen ist für die Welt, ist der in bestimmter Weise unglücklich. Mhm. Aber auch das muss nicht sein, behaupte ich. Ich glaube auch, dass dieses ganz bei sich sein, ganz im besten Sinne autistisch einer Sache folgen, Glücksmomente haben kann. Und wenn die anderen das nicht so sehen, dann scheiß auf die anderen.
Ja, auf der anderen, also ich glaube tatsächlich, da wären wir dann wieder bei Glück ist wahrscheinlich für jeden auch noch etwas anders. Vielleicht können wir uns auch da auch wieder, ähnlich wie bei der Schönheit, sozusagen auf ein Gefühl einigen, dass das so ein Gefühl von Wohlsein ist, von Zufriedenheit, von Erfülltheit und so. Aber ich glaube auch, da muss ich Glauben sagen, aber ich glaube nicht, dass das ein Status quo ist, den man erreicht und der anhält. Ich empfinde das nicht als solchen, sondern ich glaube, dass es von diesen Momenten viele gibt. Man möchte diese auch alle erreichen. Aber das sind halt, wie sagt man, eine Pretty Woman, flüchtige kleine Scheißerchen.
Schlüpfrig.
Schlüpfrig, genau. Schlüpfrige kleine Scheißerchen.
Schlüpfrigkeit kann einen auch sehr glücklich machen.
Das stimmt. Das ja.
Ja.
Ich habe großen Spaß an schlüpfrigen Witzen. Herrenwitze.
Hey, über Witz will ich auch nochmal reden. Egal.
Ja, aber auf jeden Fall, für mich ist es auch kein Dauerzustand.
Ja.
Ich finde es aber auch nicht so schlimm, dass das jetzt kein Dauerzustand
ist. Nee, es hängt aber ja auch daran, ob diese Momente so flüchtig sind, dass sie dir nicht eingebunden erscheinen in dein gesamtes Leben, sondern irgendwie so außen stehen. Also ob es Momente sind, die sozusagen ins Narrativ von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gehören, ob es dann Spannungsbogen gibt und die haben ihre Bedeutung innerhalb dieses Spannungsbogens oder ob die völlig losgelöst sind. Und dann wird es, glaube ich, schwierig, wenn dieser Spannungsbogen nicht ist. Wusste gar nicht, dass ich darüber sprechen werde. Byung-Chul Han, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber der Duft der Zeit, der analysiert für unsere Zeit besonders, dass wir dieses Momenthafte ablösen eigentlich vom Spannungsbogen. Und dann sind wir immer am Hecheln. Ne? Dann muss der nächste Moment kommen, der gut ist. Das ist so ähnlich wie jetzt in Bezug auf die Digitalisierung. Mhm. Dann muss das nächste Bing kommen, damit das irgendwie eine Reihe wird, weil es diesen Spannungsbogen nicht gibt. Wenn es den aber gibt, dann kann ich zufrieden damit sein, dass es mal selten passiert, mal intensiver, mal weniger intensiv. Dann fällt dieses Hecheln weg, weil das große Ganze dadurch gegeben ist, dass ich eben diesen Spannungsbogen empfinde oder postuliere oder mir erzähle. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, ob man das als insgesamt zu einer Lebensgeschichte gehörig empfindet, so ein Glücksmoment oder auch ein Unglücksmoment, oder ob das neben anderen Momenten steht und es gibt überhaupt keine Verbundenheit. Dann ist man so hin und her geworfen. Das stelle ich mir wirklich stressig vor.
Ich glaube, das ist tatsächlich eher das Grund, was jetzt letztgenannt ist, das ist eher das Grundgefühl, was man gerade hat, dass man so hin und her geworfen ist, dass man irgendwie in der Pflicht steht, diese Glücksmomente zu erzeugen, wenn sie da sind, auf jeden Fall festzuhalten und zu teilen. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel feststellt, man hat lange keinen glücklichen Moment oder Glücksmoment mehr geteilt, dass man so ein bisschen in Zugzwang gerät, jetzt bitte mal wieder so einen Glücksmoment zu haben, den man auch mit anderen teilen möchte und so. Habe ich mir jetzt gar nicht.
Liegt auch häufig dran, dass wir Zeit nur noch als Takt wahrnehmen. Also die Unterscheidung zwischen Takt und Rhythmus wäre da wichtig. Mhm. Wenn ich ein rhythmisiertes Leben führe, in dem ich weiß, es gibt unterschiedliche Formen davon. Also es gibt zyklische Wiederholungen, meinetwegen Jahreszeiten oder sowas. Es gibt eine lineare Zeit von meiner Geburt bis zum Tod oder Zeugung bis Tod, was immer. Und es gibt aber eben auch diese Auf- und Abbewegung. Also es gibt verschiedene Zeitverläufe, aber das sind Rhythmen. Mhm. Dann kann das sehr ruhig machen. Wenn ich das nur als Takt empfinde, nur als das Nächste, als punktuelles Aufeinanderfolgen, dann wird es schwierig, da eine Ruhe zu entwickeln.
Ja. Aber ich glaube, das ist genau das, was dieses Schnelllebige, was dieser viele Input, was das mit uns macht, dass wir eigentlich Zeit nur noch abarbeiten.
Ja, sozusagen. Und weil wir alles immer haben könnten, das ist ja auch das, was du eben beschrieben hast, dass uns gar nicht bewusst ist, dass so eine Südfrucht hier nicht selbstverständlich ist und erst recht nicht irgendwie zu jeder Jahreszeit. Mhm. Das ist nicht normal im Sinne von einfach Hand zu haben, sondern es liegt daran,
und dann hat es halt
dass wir alles gleichzeitig wollen. Genau.
Ich mag zum Beispiel deswegen regional einkaufen, weil ich dann ständig umstellen muss. Das hat ja eine ständige Veränderung zur Folge und löst diese Gleichförmigkeit ab, macht mir aber natürlich auch bewusst, dass es eben eine Wellenbewegung da gibt und dass ich zu bestimmten Zeiten eben nur bestimmte Sachen haben
kann. Das geht aber einigen so. Es beschweren sich so viele darüber, dass es diese Weihnachtsartikel bereits ab September gibt. Woher kommt die Beschwerde? Weil das was Besonderes sein soll. Genau. Oder weil wir spüren, ich werde irgendwie ätzend kapitalisiert, will ich gar nicht. Also es gibt schon
Rhythmus und Rituale.
Ja, genau. Also auch. Es gibt eine Sympathie dafür, dass es das gibt. Aber es wird uns sukzessive abtrainiert, weil alles eigentlich immer zuhanden sein kann. Aber ich glaube, es gibt schon auch noch diese Abwehrreaktion und das Wissen darum, dass manches besonders ist und ruhig selten sein darf. Ich meine, man erwartet doch auch nicht, dass man sich immer glücklich fühlt. Das wäre doch verrückt. Also wir wissen doch, dass wir uns zu bestimmten
Zeiten... Ja, aber doch, die Kunst, glücklich zu sein, also diese ganzen Ratgeberbücher suggerieren dir, dass das möglich ist, dass du in einem Grundzustand der glücklichen Erfüllung leben kannst. Und ich muss auch ehrlich sagen, das nervt mich massiv an dieser Yogi-Bewegung, dass die immer alle total glücklich sind und happy und dann in diesem Zustand des erleuchtet, lalala, ich versuche das zu erreichen, wenn das nicht so ist, dann muss ich dies und jenes machen und so. Und ich denke manchmal so, Leute, ey, fuck you. Man kann doch einfach auch mal scheiße drauf sein. Ja. Wenn ich nicht scheiße drauf bin, weiß ich doch gar nicht mehr, wie das ist. Ja, also ich will mich auch nicht ans Glücklichsein gewöhnen sozusagen, weil ich nicht glaube, dass das, also für mich ist halt so, Unglück ist ja auch ein Motor und eine Antriebskraft und wenn ich ein Problem habe, dann muss ich etwas lösen. Es gibt Leute, die das total anders sehen, das ist völlig okay, aber das ist so in meinem Leben so, deswegen bin ich mit einem Problem nicht zwingend unglücklich und auch nicht mit Anstrengung. Also für mich ist auch nicht so dieser Satz, das stellst du dir zu einfach vor. Im Prinzip habe ich nicht die Erwartung, dass Dinge einfach sind, sondern ich gehe grundsätzlich durchs Leben und denke, naja gut, für bestimmte Dinge musst du eine Anstrengung erbringen. Aber es gibt Leute, die sind unglücklich, weil sie etwas nicht sofort haben können, sondern eine Anstrengung leisten müssen. Und für mich ist das so ein Normalzustand.
Also, ja, sich das Leben leicht machen ist auch so ein komisches Theorem, als ob uns das glücklich machen würde. Also mich würde es dezidiert unglücklich machen, einen Thermomix zu besitzen. Ohne Witz. Dabei sagen alle, ne wirklich, also Besitz belastet und dieser Besitz besonders, dabei ist das Argument immer dasselbe, nehmen Sie sich das Leben ein bisschen leichter machen. Und ich denke, Alter, was musst du dir 2017 in Westeuropa das Leben leichter machen? Hallo? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, die Schwere, die darin liegt, mal eine Kartoffel zu schälen, kann auch sehr erdverbunden sein oder sie gar selbst anzubauen.
Na, es kann dann noch zwischen den Zähnen knuspern. Ja. Also erdverbunden bei Kartoffel finde ich übrigens auch sehr gut.
Genau, ja. Aber ich meine, es ist auch wirklich so, in der Erde wühlen und das Gefühl haben dafür, wann ist es angebracht, das zu ernten? Wann ist es angebracht, das zu säen? Also sich das alles und sich das Leben leicht machen und geschälte Kartoffeln im Glas zu kaufen, das finde ich so, das würde das mich ist, unglücklich machen. Das,
aber wirklich. Ich finde, geschälte Kartoffeln im Glas finde ich auch irgendwie so ein Ding, wo ich so denke,
das macht, es macht einen unglücklich und mich macht es misanthrop.
Also geschälte Kartoffeln im
Glas. Und Thermomixe machen das Leben schlechter.
So. Aber für manche Menschen.
Für manche ist es super, klar.
So, ja, mit so Familie und so, die haben total viel zu tun, die freuen sich über den
Thermomix. Ja. Nee, das war nur Husten.
Ja, wir wollen ja hier nicht Leute dissen.
Nein, überhaupt nicht. Aber das geht ja in dieselbe Richtung. Warum muss ich es mir leicht machen? Und warum muss ich jede Krise als Chance begreifen auf der anderen Seite? Das muss ich alles nicht.
Nee, das muss man nicht. Aber es kann grundsätzlich ja eine Chance darin liegen.
Ja, ja.
Die muss man ja nicht ergreifen.
Nö,
ja?
Klar. Also, aber ich kann auch eine Krise als Krise mal bestehen lassen und versuchen, damit einen Umgang zu finden und nicht zu sagen, oh, eine Lerngelegenheit. Es darf mir auch mal schlecht gehen, meine ich. Also man darf auch mal unglücklich sein.
Ich bin auch der Vertreter der Lerngelegenheit, ehrlich gesagt. Aber ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt diesen Workshop gemacht. Ich fühle mich bei diesem Workshop, es gab total viele Informationen und so und ich weiß auch, wie ich es besser machen kann. Trotzdem habe ich im Moment das Gefühl, dann kann ich es halt einfach nicht. Ja? Ich bin so im Moment in diesem Zustand, dann schmeiße ich halt die Scheiße hin. Ist mir auch scheißegal. Dann sind andere Leute eben besser, kreativer, schlauer. Ja, ich werde dann so ein bisschen pisst und ich weiß das auch.
Die Trauben sind mir zu sauer.
Ja, keine Ahnung, die hängen mir zu hoch, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, ich kenne diesen Zustand von mir, ich weiß, dass ich so reagiere und ich nehme mich in diesem Zustand nicht mehr ernst.
Ja, weil ich über sich selbst lachen kann auch sehr glücklich machen.
Genau, so. Ja, es macht mich nicht glücklich, eigentlich nervt es mich, weil ich könnte diesen Zustand ja auch gerne überspringen, weil ich weiß ja, was hinten rauskommt, ist, dass ich irgendwann sage, ich will es aber trotzdem schaffen und es dann mache. Ja,
ist das nicht total beruhigend?
Nee, überhaupt nicht. Es nervt mich, dass ich da jetzt erstmal durch muss, weil ich könnte mir diese Phase ja sparen, weil ich ja weiß, wo es hinführt, aber es funktioniert halt nicht. Selbst wissend und sehend, das ist so, ich wusste während der Pubertät, dass ich pubertiere, ich konnte trotzdem nicht die Fast-Forward-Taste drücken, sondern musste diesen Prozess durchleiden, dieser verkackten Pubertät und Hormonumstellung, Scheiße und so. Und ich war mir total bewusst darüber, was das ist und trotzdem hatte ich diese Emotionsausbrüche.
Wie du auch in Fäkalsprache abgleitest, großartig.
Aber das ist halt wirklich so und das finde ich manchmal so ätzend, du stehst neben dir und du weißt genau, was da gerade passiert. Ja. Du kannst das total analysieren. Du kannst den Prozess aber leider nicht beschleunigen.
Nö.
So, ja?
Ja.
Das heißt, ich warte jetzt gerade auf mich. Ich warte darauf, dass das kleine Nora aus ihrer Trotzphase rauskommt und jetzt bitte die Dinge wieder anpackt, bin aber gerade nicht so weit.
Mhm.
Ja. Ist ein bisschen schizophren schon auch.
Nö, überhaupt nicht.
Ich steh ja so über und neben mir, aber...
Das nennt man Reflexion. Ich nenne es Reflexion, dann ist es keine Pathologie mehr, okay?
Okay, ich bin nicht pathologisch.
Und warten können ist eine Riesenaufgabe.
Ich hasse es, auf mich zu warten, wirklich. Das ist das Allerletzte. Ich könnte mich echt mal ein bisschen zusammenreißen.
Du musst dich da abholen, wo du stehst.
Ja, da kann ich mich gerade mal aus dem Loch buddeln. Ja, aber das ist so, ja, und ich muss dann natürlich auch über mich lachen, weil ich dann so denke, so meine Güte, ey, das ist jetzt das 385. Mal, dass du genau dieses gleiche Ding durchläufst. Es funktioniert aber trotzdem nicht besser.
So. Ja, auf den FDP-Plakaten steht, Ungeduld sei auch irgendwie was gut.
Entschuldigung.
Ja, jetzt wird's pull. Digitalisierung first, denken second oder so ähnlich. Steht da auch. So.
Ja, das ist wirklich, das finde ich ganz ehrlich, wer sich dieser Sprache bedient.
Ja.
Und das sozusagen ernsthaft in seinen Wahlkampf einnimmt, wohl wissend, was da auf der anderen Seite, also der kann nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Aber ja, wir sind ja hier nicht politisch.
Nee, gar nicht.
Das sind wir beim nächsten Mal wieder.
Genau.
Wir sind nämlich, und das ist vielleicht unser Glücksmoment, wir sind noch vor der Wahl. Wenn ihr das hört, seid ihr nach der Wahl.
Oha, dann wissen wir.
Und ich hoffe, ihr seid dann recht glücklich.
Mit dem Ausgang.
Das diskutieren wir dann mal anders.
Genau.
Sag mal, Rita, wie kommen wir denn jetzt hier aus der Nummer raus?
Ich glaube, wir erinnern an den Anfang und daran, dass wir gesagt haben, ja klar, man kann sich's bequem machen und sagen, es ist alles hochindividuell, aber man kann auch darum ringen, so eine allgemeinere Aussage zu machen und die haben wir zwischendurch, glaube ich, gemacht, nämlich, dass es unterschiedlichste Formen gibt, glücklich sein zu definieren und man sich das nicht immer aussucht, wie man empfindet, aber dass es insgesamt natürlich helfen kann, fröhlich zu sein, aber zumindest schadet es nicht, aber es ist nicht notwendig, um glücklich zu sein. Und bei sich sein kann auch was sein.
Genau, und es gibt halt ganz viele Dinge, die man anfüllen und anhäufen kann, die es neben Glück auch noch gibt und die einen trotzdem zu einem zufriedenen Menschen machen, ohne dass man Glück mit Dauergrinsen übersetzt.
Dinge anhäufen kann auch unglücklich machen.
Ja, ich meinte jetzt mehr
ich weiß, dass du nicht Dinge
meintest. Nicht materielle.
Ja, ja, schon klar.
Ja, ja, gut. Haben wir Literatur?
Ja, gar nicht so viel, dachte ich. Und dann wurde das doch total viel. Also der Duft der Zeit kam jetzt spontan dazu, das muss ich noch aufschreiben. Dann hatte ich das Ergon-Argument aus der nikomachischen Ethik von Aristoteles erwähnt. Und das Wesen der Stimmungen, da sind wir irgendwie nicht so richtig zugekommen zu den Stimmungen. Das ist von Otto Friedrich Bollnow mal wieder. Muss man kritisch lesen durchaus, aber ist erhellend. Von Ursula Wolf gibt es eine eigene Übersetzung der nikomachischen Ethik mit einer Einleitung. Die ist auch als PDF verfügbar, die würde ich verlinken, das ist super. Und dann gibt es einen Band, der mir als allerletztes einfiel, obwohl ich dazu beigetragen habe. Sehr lustig. Hatte ich vergessen, schon so lange her. Das ist von Birgitta Fuchs, Karin Farokifa und André Schütte herausgegeben, die Reihe. Und das Bändchen heißt Glück, Annäherung an einen unsteten Zustand. Und das passt ja zu dem, was du eben gesagt hast, von 2012. Ich hatte vergessen, wie gesagt, dass ich darin einen Artikel geschrieben habe über die Windstille der Seele. Und es gibt... das schöne Buch Glückssache, das ist kein Ratgeber, von Annemarie Pieper. Der Untertitel ist Die Kunst, gut zu leben.
Ja, das klingt gut. Das sind tatsächlich, ich möchte das jetzt alles lesen. Meine Güte, es ist einfach jedes Mal so. Ich danke auf jeden Fall auch Christoph, dass er uns darauf gestoßen hat, uns diesen Comic geschickt hat. Der ist @Kiel is calling und ihr findet uns auf Twitter unter wdd_podcast. Ihr findet uns auf Facebook oder ihr könnt uns schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt unsere Website besuchen. Ihr dürft uns auch unterstützen. Wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr uns sozusagen für 1 Euro im Monat ein bisschen Geld überweisen, damit unser Podcast weiterhin ein schönes Zuhause hat, eine Wohnung hat. Ihr müsst das aber nicht tun. Ihr dürft es hier auch weiterhin völlig kostenlos konsumieren oder uns Feedback geben. Wir freuen uns eigentlich über jegliche Art von Resonanz, die euch irgendwie beschäftigt oder die uns glücklich machen würde.
Auch über die, die uns unglücklich macht.
Genau.
Notfalls.
Genau. Wir machen dann eine Sinnzuschreibung. Ja. Zwanghaft.
Sehr gut.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.